euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ich begrüße Sie und euch sehr herzlich zu unserem Gottesdienst heute. Wir haben heute zwei thematische Schwerpunkte. Wir wollen für verfolgte Christen beten, was in vielen Gemeinden schon geschehen ist, und Esther Neufeld aussenden an ihre langjährige Wirkungsstätte in Ecuador. Und dazu sind einige Gäste besonders erschienen, um der Aussendungsfeier teilzuholen, und die möchte ich besonders herzlich begrüßen. Esther ist zurzeit noch im Kindergottesdienst und kommt dann später dazu. Wer sie jetzt noch vermisst, also wird schon rechtzeitig zu uns kommen. Zur Einstimmung auf das Thema Christenverfolgung wollen wir jetzt einen Ausschnitt aus einem Video der Organisation Open Doors sehen. Open Doors setzt sich seit vielen Jahren weltweit für verfolgte Christen ein und erstellt Jahr für Jahr eine Auflistung der Staaten, in denen Christen verfolgt werden. Auf Neudeutsch ein Ranking auch, wo also die Staaten sortiert sind nach dem Grad der Verfolgung, der Schwere der Gefährdung. Dieser Gradmesser wird als Weltverfolgungsindex bezeichnet. Das sieht man hier auf der Karte. Dunkelrot, da ist es am schlimmsten. Diese Karte kann man auch nachher in Papierform noch mitnehmen. Da liegt ein ganzer Stapel am Infopoint aus. Jetzt wollen wir mal in das Video hineinschauen.
Jedes Jahr veröffentlicht Open Doors den Weltverfolgungsindex, um die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf die 50 Länder zu richten, in denen Christen am stärksten verfolgt werden.
Also dieser Weltverfolgungsindex ist für mich eine wirklich wichtige Grundlage für meine Arbeit. Nicht nur, dass aufgelistet wird, welche Länder es sind, sondern die sehr detaillierten Berichte mit persönlichen Erfahrungen. Ohne diesen Verfolgungsindex könnte ich meine Aufgabe bei diesem Thema gar nicht machen.
Das ist ein wichtiges Instrument, nicht nur für die Politik, sondern auch für die Medien, für die Öffentlichkeit, weil wir Aufmerksamkeit auf das Thema Christenverfolgung lenken.
Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir in unserem Land, in unseren Gemeinden, in unseren Verbänden wirklich mal wahrnehmen, was weltweit geschieht. Es ist so, dass wir in einer Oase in Deutschland leben, der Freiheit, des Friedens, des Wohlstands, und viel zu wenig wahrnehmen, wie Menschen leiden um ihres Glaubens willen. Und deshalb finde ich so auch eine Aufstellung und eine Übersicht wirklich gut und hilfreich, um daran erinnert zu werden, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir im Glauben in dieser Freiheit leben können, und natürlich erinnert werden auch zur Fürbitte für unsere Geschwister.
Also anhand des Welt...
Es ist ja immer schwierig, wenn wir als Menschen über die Bedeutung des Gebets reden, weil die Bedeutung des Gebets, dem ist der Herr, dem wir anrufen, selbst zu. Aber ich denke, dass es wirklich wichtig ist, zunächst mal für uns selbst, wenn ich bete, identifiziere ich mich mit den Menschen, für die ich bete. Und ich glaube, dass Gebet zuerst mich verändert. Zum Zweiten glauben wir natürlich an die Wirksamkeit des Gebets. Und ich glaube natürlich daran, dass wenn wir Gott anrufen, dass er auch darauf hört und dann auf seine Art und Weise Gebet erhört. Jedenfalls kriegen wir viele Zeugnisse von Christen aus der Welt und aus der Verfolgungssituation, die sagen, betet für uns und danke, dass ihr für uns betet. Und deshalb glaube ich, dass die Wirksamkeit des Gebets bei den Menschen wirklich auch ankommt, dass sie selbst etwas davon spüren, wenn Menschen für sie beten, nicht nur, wie man so landläufig sagt, an sie denken, sondern für sie beten, für sie einstehen vor unserem Herrn.
Also ich bin...
Dauert über 5 Minuten. Das war teilweise doch etwas politiklastig und deswegen die Ausschnitte. Danke, Christian, dass du das so hingekriegt hast. Es ist nicht einfach, das live aus dem Internet runterzuladen. Lass uns jetzt gemeinsam singen das Morgenlied »Heut wurde Tag wie am ersten Morgen«. Thank you. So, es gibt einige Informationen aus dem Gemeindeleben. Zunächst unmittelbar nach dem Gottesdienst, vielleicht sind wir dann noch gar nicht fertig, um 11.30 Uhr beginnt eine Trauerfeier, eine Gedenkfeier anlässlich des Volkstrauertages am Ehrenmal in Körne, am Zehnthof. Dort wird Rolf Zürus eine Andacht halten und muss deswegen nach dem Gottesdienst sofort lossporten dahin. Das ist eine öffentliche Veranstaltung. Jeder, der sich berufen fühlt, kann gerne daran teilnehmen. Und der Dienkreis kommt noch dazu, wie in den vergangenen Jahren auch. Das ist schön, dass das nicht nur was für ältere Semester ist. Gut. Am Mittwoch ist wie alle Jahre zum Buß- und Bettag ein Gottesdienst der Evangelischen Allianz Dortmund. Findet in der Evangelischen St. Marienkirche im Stadtzentrum statt um 19.30 Uhr. Das entscheiden dann die Zellgruppen, ob sie dann den Abend ausfallen lassen und dahin gehen. Es ist immer ein schöner Gottesdienst mit besonderen Predigern, die eingeladen werden. Freitagabend eine Veranstaltung mit Itemba um 19.30 Uhr. Das steht auf dem Handzettel noch nicht drauf. Die Uhrzeit steht jetzt fest, 19.30 Uhr. Wendet sich nicht nur an Jugendliche, sondern auch an die älteren Semester. Samstag ist der bundesweite Gebetstag der Freien Evangelischen Gemeinde, findet auch hier ab 10 Uhr statt. Es geht um Erweckung, Evangelisation und Mission. Dort wird auch nochmal Gelegenheit gegeben sein, für verfolgte Christen zu beten in einer Gruppe. So, und dann bitte ich Annika und Sabine nach vorne.
Hallo, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich bin Annika Dongtume, für die mich noch nicht kennen. Und ich arbeite seit März diesen Jahres beim Evangelischen Ausländerdienst. Und der vertreibt christliche Medien in über 100 Sprachen. Und wir möchten euch nächsten Sonntag die Möglichkeit geben, Postkartenkalender in vielen verschiedenen Sprachen je nach dem Gottesdienst zu erwerben. Genau, möchten Mut machen. Und, ach super, da ist auch schon die Folie, genau, da steht's drauf. Wir möchten ermutigen, Kalendermissionare zu werden. Warum liegt uns das am Herzen? In Deutschland leben ca. 7,5 Millionen Ausländer und manche von ihnen leben in Ländern, wo das Lesen der Bibel verboten ist, wo sie keinen Kontakt zu Christen haben können. Und ja, ich finde, wir als Christen haben hier eine unglaublich gute Möglichkeit, wirklich Missionen direkt vor der Haustür zu machen. Und gerade in der Vorweihnachtszeit zum Jahreswechsel bieten sich so Kalender mit christlichen, also mit Bibelversen natürlich wunderbar an, die weiterzuschenken. Eine Bekannte, ja, die eine andere Muttersprache haben. Und ganz genau, ich möchte kurz auch eine kleine Geschichte erzählen von einer Frau. Die hat mir begeistert am Telefon erzählt, dass sie eine Bekannte hat, eine polnische Bekannte, die Wahrsagerei und Pendelei betreibt und die ihr sehr am Herzen liegt. Sie selber fühlt sich nicht als Predigerin und weiß manchmal nicht die richtigen Worte. Und dann sagt sie, mir ist eingefallen, dass sie ja diese internationalen Kalender vertreiben. Und da habe ich ihr gleich mal einen polnischen Kalender bei ihnen besorgt und ihr das geschenkt. Und die Freude konnte kaum größer sein, weil sie hat sich so über diese Wertschätzung gefreut, dass sie was in ihrer Muttersprache bekommen hat, dass sie diese Aufmerksamkeit bekommen hat. Und genau, und das ist irgendwie eine sehr ermutigende Geschichte gewesen, die ich einfach auch teilen wollte. Aber um es nochmal praktisch für uns zu machen, wer ist unser Nächster? der eine andere Muttersprache spricht. Das müssen jetzt nicht unbedingt ganz die engsten Freunde sein. Das kann der Chinese oder der Italiener um die Ecke sein, wo man regelmäßig gerne essen geht, wo man vielleicht mit so einer kleinen Aufmerksamkeit vor Weihnachten danken kann. Das kann der griechische Nachbar, die polnische Friseurin sein. Ja, und so wie in unserem Zeugnis vorhin von der Frau beschrieben, kann ich nur ermutigen, dass das wirklich auch Augen zum Leuchten bringen kann. Und ja, und in Jesaja 55,11 lesen wir: Genauso soll mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Ja, in diesem Sinne, seid mutig. Ich würde mich freuen, viele von euch nächsten Sonntag an unserem Stand zu sehen. Und wenn ihr weitere Informationen möchtet, sprecht uns gerne an. Vielen Dank.
Und Karin Haddad.
Ja, guten Morgen. Ich möchte wie immer so um diese Zeit zum Brunch einladen. Heute wollen wir beide das zusammen machen. Brunch ist in 2 Wochen der Samstag, der 30.11. von 11 bis 13 Uhr. Und wir laden alle gerne und herzlich dazu ein, die seit einer Weile hierher kommen, uns noch nicht so richtig kennengelernt haben, wer wir sind, was wir glauben, was wir machen, dass ihr zu uns kommt und mit uns schön frühstückt. Ihr könnt mit uns ins Gespräch kommen und uns kennenlernen. Ja, und den Thilo habe ich mitgebracht.
Ja, guten Morgen. Ich bin die Werbung sozusagen. Die Leibhaftige. Gut voll gegessen heute früh schon vom Frühstück, aber da gibt es dann auch wunderschönes Frühstück. Ich möchte euch ermutigen, jeder, der die Gemeinde kennenlernen möchte und nicht nur allgemein, sondern auch Personen. Also wir haben da 2, 3 Leute kennengelernt. Vor einem Jahr waren wir da und das war sehr gut und ja, ist eine wunderschöne Möglichkeit, die Gemeinde und auch den Rolf war letztes Mal da, kennenzulernen.
Genau, danke. Ja, und Anmeldeschluss ist Donnerstag, der 28. im Gemeindebüro oder bei mir, das steht auf dem Flyer. Danke.
Ja, danke auch. Aus den Medien wissen wir, was für eine Katastrophe über die Philippinen hergezogen ist. Manche werden sich fragen, was ist mit Michael und Anke Malessa und ihren Kindern, für die wir eine Patenschaft übernommen haben in der Mission. Sie sind davon nicht betroffen, aber durchaus schon andere Familien aus ihrer Missionsgesellschaft. Und wir können dankbar sein, gut, dass sie davongekommen sind, aber ich denke, wir müssen trotzdem für die Situation beten. Und es gibt auch die Möglichkeit, schon über die Allianzmission unseres Gemeindebundes und die Auslandshilfe da Spenden zu leisten. Das ist auch unter der Website der Allianzmission schnell zu finden. Ich bitte jetzt aufzustehen, damit wir gemeinsam im Wechsel Psalm 42 und 43 lesen. 2 Psalme, die einander übergehen und besonders auf die Situation eingehen, wo man das Gefühl hat, Gott ist einem sehr fern und man auch von Feinden bedrängt wird und noch letztlich immer wieder seine Zuflucht bei Gott sucht. Ich fange an und an Ihnen und euch ist es dann, die eingerückten Zeilen zu lesen. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott?
Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei dir. Der ist hier, so in großer Schad, mit ihnen zu allen zu Hause. Mit Urlauben und Dank in der Schad derer, die da feiern.
Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott. Denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.
Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir. Darum gedenke ich an dich aus dem Land am Jordan und Hermon vom Berge Misa.
Deine Fluten rauschen daher und eine Tiefe ruft die andere. Alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich.
Am Tage sendet der
Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich dränget?
Es ist wie Mord in meinem Gebeine, wenn mich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott?
Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich dränget?
Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie das Leben halten und bringe es zu deinem heiligen Werk und zu deiner Wohnung.
Dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott.
Was
Wir bleiben stehen und wollen mit Gott reden. Allmächtiger, ewiger Gott und himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir uns hier in aller Freiheit versammeln können, dass wir nicht um Erlaubnis bitten müssen und dass wir das so tun können und aber auch eben für Geschwister in anderen Ländern eintreten können. Und das wollen wir später tun. Und wir denken an die Kinder im Kindergottesdienst und dem biblischen Unterricht. Bitten dich, dass du ihnen dort auch begegnest mit deiner frohen Nachricht und dass du die Mitarbeiter mit allem ausrüstest, was sie brauchen. Schenke ihnen und den Kindern dort und uns offene Herzen für deine Botschaft und ein offenes Herz für die Menschen, die unsere Hilfe brauchen. So denken wir auch an die Situation auf den Philippinen, wo diese Katastrophe einhergezogen ist. Gib doch, dass da Hilfe schneller möglich ist, als es bisher aussieht. Und dass die Hilfe auch bei denen ankommt, die es brauchen. Danken dir, dass Michael und Anke Malessa nicht betroffen sind mit ihren Kindern. Aber du weißt, wer alles Hilfe benötigt, welche Gemeindehäuser zerstört worden sind. Ja, wir bitten dich für die Andacht, die Rolf nachher hält beim Volkstrauertag, dass du ihm da die richtigen Worte schenkst und dass das auch ankommt bei den Menschen, dass es ihnen ins Herz geht, die sonst von dir doch häufig heute schon selten etwas hören. Wenn wir nachher unsere Kollekte zusammenlegen, dann wollen wir auch da bitten, dass sie ihren Dienst tut, dass es eine Hilfe für die Christen ist, die in Verfolgung stehen, die Hilfe nötig haben. Dass es letztlich auch zur Ausbreitung deines Reiches und deiner guten Botschaft dient. Amen. Während des nächsten Liedes, wer nur den lieben Gott lässt walten, wollen wir zugleich die Kollekte zusammenlegen. Sie ist für Open Doors Deutschland bestimmt, die sich eben in vielfältiger Weise für verfolgte Christen einsetzen. Thank you.
Liebe Gemeinde, Christen, Christen werden verfolgt. Bei der Jahrestagung der EKD-Synode im November 2012 sagte die Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass Christen weltweit die am meisten verfolgte Glaubensgemeinschaft seien und dass der Schutz verfolgter Christen deshalb ein wichtiger Teil deutscher Außenpolitik sei. Das ist beachtlich. Und Rupert Short von der Oxford-Universität, er hat zu dem Thema verfolgte Christen einen bemerkenswerten Bericht mit dem Titel Christianophobia vorgelegt. In seiner aktuellen Studie kommt er zu dem Ergebnis, dass etwa 200 Millionen Christen weltweit Nachteile wegen ihrer Religionszugehörigkeit hinnehmen müssen. Das sind etwa 10% aller Christen. Sie werden im bürgerlichen Leben diskriminiert, sie müssen Einschränkungen in der Ausübung ihrer Religion hinnehmen und sie müssen sich vor allem dort um Leib und Leben fürchten, wo sie sich inmitten einer muslimischen Mehrheitsgesellschaft befinden. Von 20 beanstandeten Ländern sind 12 solche mit islamischer Mehrheitsbevölkerung, in dem Bericht von Rupert Short. In diesem Gottesdienst wollen wir uns mit der Situation von verfolgten Christen beschäftigen, mit ihrem Schicksal. Warum tun wir das? Könnten wir nicht sagen, da sollen sich andere drum kümmern, solche, die näher dran sind? Und wie geht es uns damit, mit diesem Thema? Wie geht es dir damit? Wie geht es mir damit? Und dann auch die Frage, wenn wir uns schon damit beschäftigen, gibt es etwas, was wir tun können? Ich werde uns jetzt einen Predigtext vorlesen aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Und wir werden dort Antworten finden auf die Fragen, die ich vorhin aufgeworfen habe. 1. Korinther 12, die Verse 12 bis 14 und 25b und 26. Und dieser Text ist auch abgedruckt in den Gottesdienstflyern. In der Übersetzung der neuen Genfer Übersetzung lese ich uns vor. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht, oder andersrum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle, dem Geist Gottes, zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Und so soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Ja, der Apostel Paulus gebraucht hier an dieser Stelle und auch an anderen Orten in seinen Briefen das Bild vom Körper, vom Leib für die christliche Gemeinde, für die Gemeinschaft der Christen. Und zwar ist das bei Paulus sowohl ein Bild für eine Ortsgemeinde, so wie wir hier in Körne eine Gemeinde sind, die sich konkret vor Ort versammelt, als auch für die Christen in einer Region oder die Christen überhaupt insgesamt. Dieses Bild meint, dass Menschen, die Jesus in ihr Leben aufgenommen haben und die dann mit Jesus verbunden sind, dass die durch Jesus auch alle miteinander verbunden sind. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen theoretisch abgehoben, vielleicht sogar für jemanden, der nicht damit vertraut ist, esoterisch, aber für Paulus ist das etwas ungeheuer Praktisches. Er sagt, ihr Christen, ihr gehört zusammen, wir Christen, wir gehören zusammen, und zwar mit einem Maximum an Vielfalt und mit einem Maximum an Einheit. Das meint das Bild vom Leib. So unterschiedlich sind die einzelnen Körperglieder. Und doch gehören alle zusammen. Das ist optimale Teamarbeit, oder? Maximale Vielfalt, maximale Einheit. Jeder kann etwas beitragen. Und das, was jeder beiträgt, ist unverzichtbar für die Gemeinschaft. Und deswegen können und wollen wir in der Gemeinde auf keinen verzichten und sagen, das, was der oder die bringt, das brauchen wir nicht. Und das Ganze ist nicht ideologisch bei Paulus oder bei uns so eine Theorie, die wir hochhalten und sagen, ja, so soll es sein, sondern Paulus sagt, das ist Auswirkung der Gegenwart Gottes. Das ist Auswirkung des Heiligen Geistes. In jedem, so sagt Paulus etwas früher im 1. Korintherbrief 12, Vers 7, in jedem einzelnen Christen offenbart sich der Geist Gottes zum Nutzen aller. Also, das Bild vom Leib, das drückt eine Wirklichkeit aus, das beschreibt eine Wirklichkeit, die Gott selber schafft, die Gottes Geist schafft. So, wenn wir das jetzt uns vor Augen geführt haben, und dann denken wir nochmal an das Thema, Christen werden verfolgt, dann ist meine Frage, was macht das denn mit uns? Ich habe so mal das Stichwort Mitleid oder Mitleiden erwähnt in der Überschrift. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Also, wie geht es dir, wenn du von verfolgten Christen hörst? Wie fühlst du dich? Ich erinnere mich daran, früher, als ich noch zu Hause war, klein, wir hatten im Haushalt diese kleinen Schriften von Richard Wurmbrand von der Hilfsaktion Märtyrerkirche. Und ich habe mich immer gegruselt, wenn ich da reingeschaut habe. Also ich war da so etwas älter, so um die 10 Jahre. Und da waren dann immer Fotos von Christen mit abgeschnittener Zunge und in irgendwelchen Särgen, die misshandelt wurden. Und das war für mich irgendwie in Schwarz-Weiß natürlich die ganzen Bilder. Das war für mich irgendwie wie so ein komischer Film, wo ich gar keinen Zugang fand, was mich aber auch beunruhigt und erschreckt hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Paulus sagt, wenn Christen leiden, wenn ein Christ leidet, wenn eine Gruppe von Christen leiden und wir, die wir auch Christen sind, erfahren davon, dann spüren wir kein Mitleid. Mitleid, das ist nämlich etwas, was man so aus sicherer Distanz empfindet. So, ach, der Arme hat solche Schwierigkeiten. Da müsste man doch was tun. Und aus sicherer Distanz, aus einem inneren Abstand heraus, kann man dann vielleicht ein Hilfsprogramm starten. Nein, der Paulus sagt, wenn ein anderer Christ leidet, wenn andere Christen leiden, dann sind wir unmittelbar betroffen. Dann leiden wir mit. Das berührt uns. Das tut richtig weh. Das Leid anderer Christen macht was mit uns. Und da musste ich euch und wir müssen uns keine Betroffenheit einreden. Wir sind unmittelbar betroffen. Warum? Wenn ein Christ leidet, leidet Jesus Christus mit. Und Jesus Christus ist das Haupt, sagt dieses Bild, sagt Paulus in diesem Zusammenhang dieses Bildes, ist das Haupt vom Leib. Und durch Jesus Christus kommt die Erfahrung des Leidens auch zu uns wie über ein Nervenleitsystem. Und dann spüren wir das. Und das irritiert uns vielleicht zunächst. Das verunsichert uns, macht vielleicht auch Angst. Das ist wie einem Körperteil. Stell dir vor, du wachst am Morgen auf und du hast fürchterliche Schmerzen im Knie. Was machst du dann? Da versuchst du erstmal aufzustehen, schüttelst das Knie und so. Und das ist schon komisch. Und du denkst, Mensch, hoffentlich geht das wieder weg. Und dann denkst du, jetzt versuchen wir es erstmal. Und wir warten erstmal. Sagst du, ich warte erstmal, vielleicht wird es besser. Und dann wird es vielleicht ein bisschen besser, aber weggehen tut es nicht ganz. Aber dann hast du so viel zu tun und dann geht der Tag weiter und dann kommt der nächste Tag und so. Und das Knie tut weh. Und du hast das irgendwie so an den Rand geschoben, du lebst damit. Ist das gut? Nee. Also aller Erfahrung nach wird es dann eher schlimmer. Und so ist das auch mit dem Leid, mit dem Mitleiden, was wir spüren, wenn Christen verfolgt werden. Wir müssen uns nicht einreden, dass uns das betrifft, was Christen in Nordkorea, Saudi-Arabien, Afghanistan, im Irak, Iran, Somalia, Mali, Jemen und Eritrea erleben, was sie erleiden, weil sie verfolgt werden. Die 10 Top-Länder in dieser Rankingliste vom Weltverfolgungsindex. Nein, wenn wir Jesus, wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben, dann wird uns dieses Thema berühren. Dann werden wir mitleiden. Das müssen wir nicht machen. Setz dich einfach mal hin in Ruhe und sag: Jesus, zeig mir doch mal bitte, was du zu diesem Thema fühlst und denkst. Und dann liest dir vielleicht noch mal die Informationen, die es heute in diesem Gottesdienst gibt, auch durch. Und Jesus selber wird dir diese Erfahrung vermitteln von Schmerz und Leid. Das ist aber nicht schön. Das ist unangenehm. Trotzdem denke ich, ist das gut, diese Erfahrung auszuhalten und dann mit dieser Erfahrung weiterzugehen. So wie wenn man körperlichen Schmerz spürt und dann sagt, ich muss was unternehmen, ich muss mal zum Arzt gehen, ich muss eine Salbe kaufen. Die Frage ist jetzt, was können wir denn tun, wenn das Leid anderer Christen uns so erreicht? Und da lesen wir in dem Text, es soll das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wie kann das denn gehen? Wie können wir denn für Christen sorgen in Nordkorea oder wo auch immer in diesen Ländern? Einer, der das sehr praktisch angepackt hat, ist der Holländer Anne van der Biel. Besser bekannt ist er weltweit als Bruder Andrew oder nach seiner Bestsellerbiografie als der Schmuggler Gottes. 1955 gründete er das Hilfswerk für verfolgte Christen Open Doors. Und das war und ist ihm, also er ist heute weit über 80 Jahre alt, es war und ist ihm ein großes Anliegen, verfolgte Christen zu ermutigen. Das hat er getan durch Besuche, er ist in die Länder gereist. Man kann in Wikipedia nachlesen, was er da alles für Reisen unternommen hat. Es ist unglaublich, zur Zeit des Eisernen Vorhangs, wo er da überall war und in China und so weiter. Er hat die Christen in der Verfolgungssituation besucht, er hat ihnen Materialien gebracht, Bibeln gebracht, und er hat ihnen geholfen, auch auf der politischen Ebene, öffentlichen Ebene, dadurch, dass er Informationen weitergegeben hat, dass er Petitionen auf den Weg gebracht hat, dass er politische Kontakte hat spielen lassen. Die Geschichten, die man in seiner Biografie nachlesen kann, wie er mit seinem VW-Käfer Bibeln hinter den früheren eisernen Vorhang schmuggelte, sind legendär. Das ist einfach klasse, wenn man das liest, wie mutig er da vorgegangen ist und wie Gott ihn da bewahrt hat auch. Und nun ist Open Doors die Organisation, das Werk, das er gegründet hat, und dass es auch heute Christen, jedem von uns es möglich macht, dass wir uns beteiligen. Dass wir nicht nur mit dieser irritierenden Erfahrung, dieser schmerzhaften Erfahrung, Christen werden verfolgt, stehen bleiben, sondern dass wir Schritte gehen können. Und ich habe einfach mal auf der Homepage von Open Doors, die übrigens auch auf dem Gottesdienstzettel steht, ein paar Informationen eingeholt. Was können wir tun? Das erste: Gebet. Sie schreiben von Open Doors, das erste, um was uns verfolgte Christen bitten, ist das Gebet. Mehr als alles andere spüren sie unsere Liebe und Unterstützung durch unsere Gebete. Als Teil der weltweiten Gemeinde tragen wir mit unserem Gebet wesentlich dazu bei, verfolgte Christen zu ermutigen und sie zu unterstützen. Gebetsanliegen kriegt man von Open Doors in diesem monatlich erscheinenden Heft dieser Information, aber, und das finde ich viel besser, es gibt auch eine wöchentlich erscheinende Gebetsmail, wo man sich auf der Homepage eintragen kann, die abonnieren kann. Darüber hinaus soll es auch noch eine Gebets-CD geben. Und dann haben sie für die Jugend Shockwave. Das ist so eine Aktion, da beten weltweit Tausende von Jugendlichen für verfolgte Christen. Auch dazu gibt es auf der Homepage Informationen und man kann sich anmelden und dann gibt es viele Tipps und Materialien, um einen Abend da zu gestalten und durchzuführen. Das nächste Mal findet Shockwave übrigens vom 28. Februar bis 2. März statt. Und an der Stelle schon mal die Information: 2014 werden wir wieder einen Gottesdienst, einen Gebetsgottesdienst für verfolgte Christen machen und dann wird auch ein Referent von Open Doors hier dabei sein. Ich hatte ihn angefragt für dieses Jahr, aber das hat nicht geklappt, weil er einfach auch schon ausgebucht war. Gebet, das Erste. Das Zweite, unterstützen. Wir können verfolgte Christen in ihren schweren Zeiten ermutigen, indem wir ihnen einen persönlichen Brief schreiben, um sie zu trösten. Und wenn die dann so einen Brief kriegen, zeigt ihnen das, dass sie nicht vergessen sind. Und auch, wenn sich ihre Situation nicht sofort ändert, das ist ein Zeichen von Verbundenheit und das gibt ihnen Kraft. Sie wissen, wir sind nicht allein. Wie man einen Brief schreiben kann an verfolgte Christen in einer schwierigen Situation, das kann man auf der Homepage von Open Doors ebenfalls nachlesen. Und Unterstützung, das geht natürlich auch, indem man Geld gibt, spendet für die Arbeit von Open Doors oder von anderen Werken, wie zum Beispiel Hilfsaktion Märtyrerkirche und da gibt es andere mehr. Das Dritte, was wir tun können, ist Öffentlichkeit schaffen. Verfolgte Christen bitten immer wieder darum, dass ihre Situation weltweit bekannt gemacht wird. Und die Unrechtsregime, die für die Verfolgung sorgen, die wollen in der Regel vermeiden, dass Unterdrückung und Verfolgung von Christen in ihrem Land an die Öffentlichkeit gelangt. Umgekehrt kann eine große internationale Aufmerksamkeit dazu führen, dass Regierungen in den Verfolgungsländern dem öffentlichen Druck nachgeben, um ihr Gesicht nicht zu verlieren. Da gibt es viele Erfahrungen von Open Doors, dass es so ist und in Deutschland ist Volker Kauder und Angela Merkel, zwei Spitzenpolitiker in der Regierung, die sich immer wieder ganz konkret und sehr mutig und eindeutig auch einsetzen für die Belange verfolgter Christen. Open Doors, das kann man so nochmal sagen, will Sprachrohr der verfolgten Christen sein und berichtet auf unterschiedliche Weise von ihrer Situation, aber auch, wie sie ihren Glauben unter diesen schwierigen Bedingungen leben. Und wenn wir diese Informationen aufnehmen, dann können wir uns beteiligen, indem wir zum Beispiel Familie, Freunde, Mitschüler, Arbeitskollegen oder unseren Hauskreis motivieren, dass wir darüber sprechen, die Informationen weitergeben und dann können wir uns gemeinsam engagieren. Dann gibt es so Möglichkeiten wie Kuchenbasar, Sponsorenlauf, Straßeneinsatz, Benefizkonzerte, viele Möglichkeiten für kreative Aktionen, um einfach diese Information nicht im Verborgenen zu lassen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Schritt, Öffentlichkeit. Wenn ich nachher beim Volkstrauertag die Andacht halte, werde ich auch dazu etwas sagen. Und dann protestieren, das ist auch noch eine wichtige Möglichkeit. Wir können uns an Petitionen beteiligen oder auch eine starten. Jede Unterschrift ist ein Zeichen gelebter Verbundenheit und wir zeigen dadurch den verantwortlichen Regierungen in den Ländern, wo Christen verfolgt werden und auch deutschen Politikern, dass wir uns um das Schicksal verfolgter Christen sorgen. Wir setzen uns persönlich mit unserem Namen dafür ein. Und für die Betroffenen ist das eine große Ermutigung und wird zur praktischen Hilfe. Ein letzter Gedanke, der mir in diesem Zusammenhang wichtig ist. Martin Niemöller, Pfarrer im Dritten Reich, er hat aus seiner Erfahrung von dem Druck und der Verfolgung dort einen Satz geschrieben, einen Gedanken formuliert. Und vielleicht ist uns das bekannt, ich glaube, das trifft auch das Thema verfolgter Christen. Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. Die Situation bei uns ist anders, das ist mir bewusst, aber auch hier geht es darum. Wir leben Solidarität mit den verfolgten Christen, weil wir zusammengehören. Und wir stehen für sie ein, so wie andere für uns einstehen werden, wenn es uns schwierig geht. Und Paulus hat das an anderer Stelle auch gesagt, dass zum Christsein Verfolgungssituation dazugehört. Wir haben es im Moment nicht, Gott sei Dank, aber deswegen ist unsere Chance jetzt, Solidarität zu üben. Und wenn es uns mal schwierig gehen sollte, dann werden andere da sein, die dann für uns einstehen. Soweit.
Wir wollen jetzt eine Zeit des Lobpreises, der Anbetung haben. Und in der Gebetsgemeinschaft bitte ich, sich wirklich auf die Anbetung zu konzentrieren. Im Anschluss daran ist Möglichkeit für die Fürbitte reichlich gegeben.
Wir haben im Hauskreis ein Arbeitsheft mit Bibelarbeiten von Open Doors durchgearbeitet. Und daran habe ich mich erinnert, als ich das Thema hörte heute vom Gottesdienst. Und es gab so bestimmte Themen wie Gebet, ist wie Vertrauen, Glauben an Gott, sich an Christus halten. Und es war immer geknüpft auch mit Beispielen von Menschen, die Verfolgung erlebt haben. Was mich sehr beeindruckt hat, war, dass es Menschen waren, die, ja, wie vorhin bei dem Psalm, in den Situationen, in denen sie verfolgt werden, in den Situationen, in denen sie im Gefängnis saßen oder Gewalt erlebten, im Vertrauen zu Jesus hatten. Seine Liebe einfach Zentrum war dafür, dass sie das aushalten konnten. Und deshalb auch heute einige Lieder, wie zum Beispiel dieses Lied bezogen auf diesen Psalm, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so sehn ich mich, Herr, nach dir. Das ist Ausdruck auch, wo Leute ausdrücken und sagen, Herr, ich brauche dich und Herr, du kannst mir in diesen Situationen helfen. Wir wollen gemeinsam aufstehen, soweit uns das möglich ist.
Yeah. des Herzens bete ich dich an, o Herr.
Es ist gut zu wissen, dass Gott die Macht hat. Deshalb lohnt es sich auch zu beten. Deshalb lohnt es sich auch, sich einzusetzen für andere. Deshalb lohnt es sich, ihn anzurufen und ihn zu bitten, dass er hilft.
Meine
Zeit, wir stehen, in welcher Zeit
Menschen stehen. Herr, es gibt Menschen, die sich zu dir bekennen und Herr, die erleben einfach, das ist nicht einfach. Aber dann bist du der Anker, dann bist du der, der Halt gibt, dann bist du der, Herr, an dem sich Menschen, an dem wir uns festmachen können. Und dafür preise ich dich.
Für den Iran und die Situation der Christen im Iran beten wollen, das liegt nahe, weil wir eine iranische Gruppe, einen iranischen Gemeindezweig bei uns haben. Und ich werde einige Dinge jetzt zur Information ganz grundsätzlich allgemein sagen. Und dann wird Gila Taheri auch mit mir hier vorne stehen und dann werden wir noch persönliche Informationen auch ein Stück weiter geben. Zunächst einmal Iran, Bevölkerung 75,6 Millionen, davon 450.000 Christen. Die Situation ist, dass sich seit 2005 die Lage im Land verschlimmert hat. Besonders Bahai, Sufi-Muslime und Christen muslimischer Herkunft werden verfolgt. Der Islam ist Staatsreligion und alle Gesetze und Vorschriften müssen der offiziellen, sehr strikten Interpretation der Scharia-Gesetze entsprechen. Unten das Ranking im Weltverfolgungsindex 2013 Rang 8, 2012 Rang 5. Das heißt nicht, dass es im Iran besser geworden wäre. Das werden wir gleich auch weiter hören. Jetzt bitte mal die nächste Folie. Zum Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad, der ist bis 2013, von 2005 an Präsident gewesen. Unter seiner Regierung gab es harte Verfolgung auch gegen Christen. Auf Religionswechsel steht Strafe. Es gibt anerkannte ethnische religiöse Minderheiten im Iran, das sind die Armenier und die assyrischen Christen. Trotzdem werden auch die bespitzelt, denn das schlimmste Verbrechen, was es dort gibt, ist es zu konvertieren vom Islam zum Christentum oder Konvertiten zu unterstützen. Tut das eine Gemeinde, so droht die Schließung. Und die Konvertiten werden bedroht, verhaftet, verhört, eingesperrt und auch im sozialen Umfeld und familiären Umfeld kommt es zu jeder Menge Druck, Willkür, Repressionen, Verbannung aus dem Familienverband. Ja. Das heißt also, bist du Christ im Iran, hast du keine Chance mehr in der Gesellschaft. Trotz dieser Umstände gründen Konvertiten immer neue Hausgemeinden. Meist geben einheimische Christen ihren neuen Glauben an ihre muslimischen Verwandten oder Freunde weiter. Oder Menschen kommen durch Fernsehsendungen, Internetangebote zum christlichen Glauben. Von den 450.000 Gläubigen im Iran sind mehr als drei Viertel ehemalige Muslime. Und weil die vorhandenen Gemeinden sie nicht unterstützen dürfen, treffen die sich dann eben in Hausgemeinden. Damit gehen sie aber ein hohes Risiko ein. September 2008 wurde im iranischen Parlament ein Gesetzentwurf gebilligt, wonach der Abfall vom Islam auch strafrechtlich mit dem Tod bestraft werden soll. Bis dahin war es nur Gefängnis oder harte Arbeitsstrafen. Das Gesetz ist aber bislang noch nicht in Kraft getreten. Ja, dann so ab Oktober 2010 gab es christenfeindliche Rhetorik im öffentlichen Bereich. Der oberste geistliche Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, hat in einer öffentlichen Ansprache zum ersten Mal vor der Gefahr durch wachsende Hauskirchen im Land gewarnt. Und dann in der Folge kam es zu Massenverhaftungen von Christen. Und das ging dann weiter so, dass hochrangige religiöse und politische Führer christenfeindliche Äußerungen im öffentlichen Raum gemacht haben, zum Beispiel, dass christliche Mission eine kulturelle Invasion des Feindes sei und die protestantische Bewegung sei wie die Taliban oder Wahhabiten im Islam. Das führte dazu, dass viele traditionelle Christen und Gläubige mit muslimischem Hintergrund bereits den Iran verlassen haben. In diesem Jahr, im Juni 2013 also, wurde Hassan Rouhani als neuer Präsident des Iran gewählt, doch nach einem Bericht der Vereinten Nationen verstößt der Iran weiter massiv gegen die Menschenrechte. Es gebe keine Anzeichen der Verbesserung in den von der Weltorganisation beanstandeten Bereichen. Vor allem werden nach wie vor viele Hinrichtungen vollstreckt, mehr als 200 in der zweiten Jahreshälfte, also nach der Wahl Rouhanis. Und jetzt bitte ich dich, Gila, dass du mal nach vorne kommst. Wir haben jetzt Bilder. Nächste Folie, bitte. Genau, das sind Einzelschicksale und du kannst uns da ein paar Sätze zu sagen.
Ja, hallo, liebe Gemeinde. Bestimmt kennen Sie mich. Für manche, die kennen Sie mich nicht. Ich bin Gila Taheri, Leiterin für die persische Gruppe. Ja, vielen Dank, Rolf hat ganz deutlich alles erzählt, aber trotzdem, ich habe ein paar Bilder darüber ausgesucht und ausgewählt. Das ist nur eine Kleinigkeit für die große Katastrophe in Iran, natürlich. Ja, erste Bild gehört für die Maryam Naqash-Zargaran. Diese Bilder sind zwischen 2011 bis 2013. Die ist von Winter 2013 festgenommen. Sie ist Leiterin von die mehrere Hauskreisen im Iran und sie ist durch seine Schwester von die außer Iran ist mit Christentum kennengelernt. Und aber im Iran sie war sehr aktiv und auch außer Iran sie ist nach Türkei gereist und evangelisiert. Und als sie nach Iran nochmal zurückkam, sie ist festgenommen und sie ist im Moment im Gefängnis für 4 Jahre. Sie muss dort bleiben und obwohl sie hat Herzkrankheit und Herzprobleme, im Moment ist sie im Krankenhaus, aber trotzdem muss sie 4 Jahre im Gefängnis bleiben. Und nächstes Bild gehört für die 4 Leute, ein Pastor mit seiner Frau und 2 Mitglieder, die leben in einer kleinen Stadt im Iran, aber trotzdem in einem Hauskreis. Sie haben festgenommen von der Polizei und nach dem 1 Jahr und sie mussten eine große und hohe Geldstrafe bezahlen. Danach haben sie frei geworden, aber sie mussten nicht oder sie durften nicht mit dem jeden Christen verbinden und Kontakt haben und in Gemeinde gehen. Das war die Strafe von den Menschen, den Leuten. Und nächste Bild bitte. Das die gehört von die Abbas Sargol Nejad. Das ist gehört von April 2011. Er hat durch seine Frau mit Christentum kennengelernt und ein paar Mal ist mit seiner Familie und seinen Kindern zum Kirche gegangen. Und wenn die alle Familie, seine Familie haben verstanden, ja, er hat Verbinden mit dem Christen und mit der Kirche, haben sie sich bedroht. Sein Bruder hatte ich ihm bedroht und sagte, pass auf, wenn nochmal ich sehe, dass du zum Gemeinde oder mit Christentum verbinden hast, dann du bekommst Ärger. Und nach ein paar Tagen, er ist durch Polizei festgenommen, nach, können Sie im Bild das sehen, nach dem viel gefoltert und er hat einen Haftungsausschluss geschrieben und abgegeben. Nach 1 Woche ist frei geworden und er konnte nicht und er musste nicht und durfte nicht mit dem Christen verbinden und Kontakt zu haben. Deswegen hat er sein Land verlassen. Und nächstes Bild gehört von Said Abedini. Vielleicht er ist im Moment sehr bekannt und ist ganz aktuelle Nachricht von Iran. Er ist ein Pastor als persische Nationalität, aber mit amerikanischer Staatsangehörigkeit. Er wohnt und er lebt in Amerika und zu Besuch nach Iran ist gereist und geflohen. Er wollte seine Familie besuchen und ein Waisenhaus gründen. Trotzdem mit der Polizei ist festgenommen. Und 8 Jahre muss er im Gefängnis bleiben. Und seine Frau Narmeh Abedini im Moment durch Medien spricht und alles erzählt und Hilfe bietet. Und wenn jemand für jemand Interesse ist, kann im YouTube als Said Abedini schreiben und gucken, was ist die Story und was passiert von ihm und wie man kann ihm helfen. Ja, und zum Schluss für die Iraner, sie haben sie im Zettel ein paar Punktchen darauf. Bitte lesen Sie durch und beten Sie für Iraner, die im Iran sind. Sie sind wirklich im Unterdruck. Die Christen dürfen nicht etwas machen, ganz öffentlich meine ich. Und ganz Geheimnis sind im Iran. Und wenn Sie hier in Deutschland kommen, Sie brauchen auch Unterstützung von den Schwestern und Brüdern hier in Deutschland oder in aller Welt, überall. Und trotzdem ich bedanke mich für unsere Gemeinde, vielen, vielen Dank, wirklich, weil wir haben viel Nachteil und viel Liebe von unserer Gemeinde bekommen, ich und meine Gruppe, meine ich, unsere Gruppe. Und hatte Rolf erzählt, wir sind ein Teil von Leib Christi. Und am Ende, zum Schluss, ich habe ein Vers gesucht und gewählt, Philippa 1, 21, gesagt, den Leben, das für mich Christus, darum bringt das Sterben für mich nur Gewinnen. Danke zu hören. Vielen Dank.
Danke, Gina. Ja. Ja, danke für die Information, für den Input. Und jetzt kommen wir zum Kern des Gottesdienstes, nämlich dem Gebet für verfolgte Christen. Es gibt dazu die Handzettel mit den Informationen. Auf der einen Seite sind Informationen, die ich von der Allianzmission übernommen habe, bezogen jetzt auf die Situation in Ostasien. Aber das soll nur eine Hilfestellung sein. Lasst euch vom Heiligen Geist leiten. Und jetzt bitte ich Sie und euch, sich zu kleinen Gruppen, 3 bis 6 Personen zusammenzufinden, in der Reihe oder im Flur, zu Gebetskörbchen und die Gebetsanliegen vor unseren Herrn zu bringen. Bitte?
Was mich so sehr an diesem Thema auch umtreibt, ist, dass Gott ja im Iran sehr viele Menschen zum Glauben ruft. Gerade in dieser Verfolgungssituation tut Gott eine ganze Menge und viele Menschen kommen zum Glauben, die halten das Haus. Das ist für mich etwas, was wir hier überhaupt nicht vorstellen. Dass Gott gerade dort sieht. Und auch gerade in Deutschland kommen sehr viele zum Glauben. Gott handelt also in der Verfolgung. Das Zweite ist, es gibt sehr viele Märtyrer, christliche Märtyrer in dieser Welt und auch im Iran und auch in Nordkorea. Und wenn ich an die Offenbarung denke und sehe, dass Gott dort das Blut der Märtyrer besonders hervorhebt, dann ist das für uns ein Anreiz zum Gebet, dass wir, die das nicht kennen, doch sehen, dass es das in der Welt gibt. Und Glaube heißt eben auch das.
Ja, danke Jürgen, das wollen wir gerne noch mit einbeziehen und jetzt gehen wir ins Gebet für einige Minuten. Vielen Dank fürs Mitbeten. Wir wollen jetzt singen, meine Hoffnung und meine Freude.
Und wo bist du? Hallo, du kommst mit schwerem Gepäck.
Ja.
Wir haben dich jetzt in letzter Zeit hier öfter gesehen und werden dich dann für längere Zeit nicht mehr sehen, denn am 3.12. reist du aus nach Ecuador. Und ich kann dich jetzt, brauche dich eigentlich nicht zu interviewen, denn du hast professionell eine Präsentation vorbereitet, die eigentlich die Fragen beantwortet, wo du herkommst und was du da machen wirst und wie der Bezug zu unserer Gemeinde zustande gekommen ist. Okay, ich übergebe dir das Mikrofon.
Ich dachte erst, das ist jetzt schon so spät hier im Gottesdienst. Ja. Oben im Kindergottesdienst, da haben die schon für mich gebetet. Die Eleni und die Josefine, vielleicht reicht das schon. Gott hört ja auch die Gebete der Kinder.
Natürlich.
Aber mir ist doch am Segen der Gemeinde gelegen. Wie soll jemand das Wort Gottes verkünden, wenn er nicht gesandt ist? Und ich freue mich, wenn wir das jetzt doch noch machen.
Ja, das, so wollen wir dich auch nicht ziehen lassen. Sie sind ja extra Gäste dafür gekommen. Magst du selber kurz das durchdrücken?
Vor. Ja, mein Name ist Esther Neufeld. Und ja, wie das in dieser Gemeinde ist, das ist ja ein Stück Himmel. Da sind Leute aus verschiedenen Nationen zu Hause, ein Bethaus allen Völkern. Ich bin aus Paraguay und meine Eltern waren Flüchtlinge vor 80 Jahren, verließen sie die Sowjetunion, siedelten in der Wildnis aus Paraguay. Da bin ich dann geboren, inmitten von einer großen Familie. Ich bin von Beruf Lehrerin. Erst hatten wir eine Urwaldschule, dann war ich auch in der Stadt Lehrerin, dann kam ich im pädagogischen Austauschjahr 1986 nach Dortmund, hier an die Nordmarktschule. Wichtiger noch als die Nordmarktschule war dann der Kontakt hier zur FEG. Und viele vom Urgestein der Gemeinde kennen mich noch von 1986. Dann 1991 wechselte ich vom Lehrerberuf zur Rundfunkmission und wurde dann 1993 von der FEG als Missionarin nach Südamerika, nach Ecuador ausgesandt, in Verbindung mit der Vereinigten Deutschen Missionshilfe. Das ist mein Arbeitgeber hier vor dem Gesetz. Da wollte heute auch jemand da sein von der VDM, aber weil das jetzt so kurzfristig geplant war, war das dann nicht möglich. Und immer wieder bin ich ausgesandt worden von der Gemeinde. Oft gab es dann große Feier mit Essen und so weiter. Wenn es heute etwas kürzer ist, das ist in Ordnung. Das letzte Mal 2006, dann hat man mir hier ein Fernglas geschenkt bei der Aussendung mit dem Hinweis, Esther, guck doch noch mal ein bisschen weiter, vielleicht gibt es noch was anderes für dich. Ich traute mich nicht, Gott hat mich ordentlich gegen die Wand fahren lassen, bis ich dann bereit war für eine Neuorientierung. Und wenn ich jetzt zurückgehe, mal ein bisschen weiter in Folien, schneller, weiter, ja, genau. Wenn ich jetzt zurückgehe nach Ecuador, ist es in eine andere Arbeit der Mission HCJB. Corrientes ist ein Trainingsprogramm für einheimische Missionare in Vorbereitung. Nicht nur fachliche Vorbereitung, sondern vor allem die geistliche Zurüstung am inneren Menschen, damit sie in den Ländern, in denen sie dann sind, und das sind weitgehend eben auch Länder, wo westliche Missionare nicht mehr willkommen sind, da können aber einheimische Missionare hingehen, dass sie da sind, wissen, wer sie in Christus sind, dass Christus in ihnen Gestalt annimmt und sie mit oder ohne Worte Frucht tragen mit ihrem Leben und mit ihrem Dienst. Und genau, das werden dann meine Aufgaben da sein. Wie das genau aussieht, haben mich mehrere gefragt. Das weiß ich auch noch nicht ganz genau. Ich weiß aber, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Der wird auch für die Esther, die eigentlich ja nur ganz schwach ist, so heißt es auf dem Vers im Korintherbrief, der hat gesagt, meine Kraft ist in dir mächtig. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ja, und im Vertrauen darauf kann ich jetzt losgehen.
So wollen wir dich jetzt schicken und dafür segnen. Jo.
Ich bin jetzt hier so ein bisschen allein. Als Vertreterin von meiner Familie ist die Gudrun Jens da und auch Vertreterin von meiner Heimatgemeinde in Paraguay. Gudrun ist auch Missionarin mit ihrem Mann jetzt. Aus gesundheitlichen Gründen muss sie hier in Deutschland sein. Dann sind einige Gäste speziell noch gekommen. Da eine Frau sah ich aus Holland. Karin, wo bist du? Kommst du auch bitte? Und Freunde aus Ecuador. Genau, Karin ist meine Grundschullehrerin aus Gartenthal. Sie ist jetzt extra aus Holland gekommen. Wer von den Gästen ist noch extra gekommen? Komm bitte nach vorne hier. Erik ist auch da. Bitte, komm. Alle, die jetzt speziell für die Feier gekommen sind, wollt ihr bitte auch nach vorne kommen? Ist das in Ordnung?
Wir beten für euch gerne alle, ja.
Genau. Kollegen aus Ecuador, ein Ärzte-Ehepaar.
Ja, klasse. Ja, wir wollen, Esther, für dich beten jetzt gemeinsam. Und wir wollen dich segnen. Und das werden wir stellvertretend für viele andere tun, die dann auch für dich weiterbeten. Und vielleicht kommst du einfach mal hier so in die Mitte und dann können wir uns so ein bisschen noch so im Halbkreis drumherum stellen. Dass wir hier, Karin, kommst du noch ein bisschen bitte zu mir? Dann wird der Kreis noch größer. Ja, das ist schön. Gut. Ja, zuerst möchtest du Karin beten.
Ich möchte ein Wort vorlesen. Ich habe heute die Losungen gelesen, das mache ich nicht so oft, aber heute habe ich es gemacht und das passte sehr gut. Einer der Verse war, durch Jesus Christus haben wir empfangen Gnade und Apostelamt, in seinem Namen den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. Jetzt bete ich für dich. Vater im Himmel, wir sind sehr, sehr dankbar für Esther, für ihre Liebe und ihre Liebe zu dir und zu den Menschen und dass sie dir gehorsam nachfolgt und ja, alles mit dir mitmacht. Und Herr, wir möchten sie heute ganz neu aussenden zu diesem neuen Dienst, diese neue Art, den Menschen zu dienen. Und Herr, wir bitten dich, dass du bei ihr bist, ganz spürbar, dass du sie segnest und zurüstest für den Dienst, nämlich, dass sie andere Missionare zurüstet und dadurch so ein Multiplikator ist. Wir bitten dich, dass du ihr spürbar nahe bist und ja, ihr hilfst auch immer ganz nahe bei dir zu bleiben, dass sie immer wieder in deine Ruhe einkehrt, in deinen Frieden einkehrt und den auch wirklich körperlich spürt, dass sie sich diese Zeit immer wiederholt. Und wenn nicht, Herr, dass du so lange ziehst, bis sie es tut. Herr, und wir bitten dich auch, dass du alles, was sie tut, mit dieser Liebe, die sie hat und ja, alles, was sie da so reinsteckt, auch Früchte sehen kann, damit sie erkennt, dass das wirklich der Platz ist, den du für sie hast. Herr, und wir bitten dich auch, dass du ihr hilfst, dich noch mehr zu lieben und diese Beziehung zu dir, Herr, noch voller zu gestalten. Herr, das bitten wir dich und lass sie immer an der ganz kurzen Leine und segne sie einfach. Und ja, Herr, wir freuen uns darüber, was du durch sie machen wirst. Vielen Dank dafür. Ich segne dich, Esther, in Jesu Name. Amen.
Esther und der, ach, der hat eine. Herr Jesus segne dich mit seinem Geist. Erfülle er dich für alle Aufgaben, die auf dich zukommen werden. Er geht dir voran. Er bereitet das vor, die Situation vor, wo du hinkommst. Er bereitet Menschen vor. Der Herr Jesus, er alleine will und wird dir dort einen Raum geben zum Leben, einen Raum geben, wo du dienen kannst und arbeiten kannst, aber auch einen Raum geben, wo du geschützt und geborgen bist. Der Herr Jesus Christus, er ist dir freundlich zugewandt. Er kennt dich lange, bevor du geboren wurdest, und er hat es auf dem Herzen wirklich, dass du in Wohlergehen und Frieden, in Shalom, dort lebst. Und der Frieden Gottes, der höher ist als alle Unwägbarkeiten, die auch diesen Schritt der Aussendung wieder begleiten, dieser Friede Gottes, der bewahrt dich jetzt und der wird dich bewahren in Jesus Christus, weil du mit Jesus Christus verbunden bist. Amen.
Amen.
Nochmal eine herzliche Einladung, Rolf Cyrus gleich zu begleiten zu der Gedenkfeier zum Volkstrauertag an dem Ehrenmal am Zehnthof. Draußen ist Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen bei Tee und Kaffee. Am Infotisch liegt die Karte mit dem Weltverfolgungsindex aus, die Länderkarte, die wir an der Wand gesehen haben. Und hier vorne ist auch gleich wieder Gelegenheit, in einem stillen, geschützten Raum, sich zu unterhalten, Anliegen loszuwerden und für sich beten zu lassen. Und ich bitte, dass wir jetzt zum Segenslied "Komm, Herr, segne uns" aufstehen. Aus Zeitgründen singen wir nur die erste Strophe. Hier in den Frieden des Herrn eine gute Woche.